Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu diesem Webcast heute am 14. März 2018. Mein Name ist Stefan Tolksdorf und mit Helga Zeppler-Rusch werde ich in der nächsten knapp halben Stunde einige der drängenden Themen wenigstens anschneiden. Allzu viel kann man ja nicht machen, aber damit möchte ich erstmal Helga Zeppler-Rusch begrüßen. Guten Tag, Helga.
Ja, guten Tag.
Einsteigen würde ich gerne mit einer doch bemerkenswerten Geschichte, die sich jetzt gerade abspielt und bei der wir sicherlich nicht die Einzigen sind, denen zuerst die Assoziation mit dem Litwinenko-Fall in den Kopf kommt, allerdings etwas anders, als die meisten vielleicht denken. Es geht um den sich jetzt gerade abspielenden Fall der möglichen versuchten Ermordung eines ehemaligen russischen Agenten namens Skripal. Und du bist gerade zu diesem Fall auch in den russischen Medien zitiert worden, vor allen Dingen mit dem Hinweis auf das Timing der ganzen Sache, warum jetzt. Aber damit möchte ich gerne einsteigen, Helga. Stell mal bitte deine Sicht da auf das, was sich da gerade abspielt.
Ja, also da ist ziemliche Hysterie, wenn man der Bild-Zeitung glauben könnte, was man natürlich in den seltensten Fällen kann. Dann steht der NATO-Fall, der Verteidigungsfall Artikel 5 kurz bevor. Und in der NATO ist also auch entsprechende Hysterie. Also Sie haben das alle verfolgt. Theresa May hat also Russland offiziell beschuldigt an diesem Mordanschlag gegen Sergei Skripal und seine Tochter mit einem ursprünglich in Usbekistan produzierten Nervengas verantwortlich zu sein, ohne allerdings irgendeinen Beweis dafür zu liefern, und hat also quasi jetzt wirklich da alle Welt in Bewegung gesetzt, um gegen Russland da was zu machen, hat ein Ultimatum gestellt, was gestern Abend allerdings bisher ohne Konsequenzen verstrichen ist. Die russische Seite hat das also entrüstet von sich gewiesen. Der Außenminister Lavrov hat also verlangt, dass die britische Regierung da Beispiele oder Proben von diesem Gas liefern soll, dass es untersucht werden kann. Das hat die britische Seite wiederum verweigert. Also die ganze Sache riecht wirklich nach einer schmutzigen Trickabteilung des britischen Geheimdienstes. Und das ist also umso mehr, wenn man also feststellt, wer sind die Personen, die da involviert sind. So war der sogenannte Händler, also der Mensch, der für diesen russischen Doppelagenten Skripal zuständig war, der arbeitet, welche Überraschung, genau in derselben Firma Orbis wie Christopher Steele. Und Christopher Steele, der ja für das sogenannte Dodgy-Dossier, also das Dossier über Trump zuständig war vom britischen MI6, der wiederum war der Falloffizier für den Litwinenko-Fall. Also das ist alles sehr eng gestrickt. Und natürlich, also meine erste These war, dass man in so einem Fall immer fragen muss, das cui bono, wer hat ein Motiv, wer hat die Kapazitäten, sowas auszuführen. Und ja, das ist natürlich dann nicht im Interesse Russlands. Warum würde Putin ganz kurz vor der russischen Wahl, also der Präsidentschaftswahl in Russland und kurz vor den Fußball-Weltmeisterschaften, warum würde der so ein Spektakel riskieren, wenn dieser selbe Doppelagent lange Zeit in russischen Verwahr war? Man hätte ihn also da beseitigen wollten, wenn man das gewollt hätte und nicht so auf so eine spektakuläre Weise dann in Großbritannien. Also deshalb stinkt die ganze Sache wirklich zum Himmel. Und meiner Meinung nach reflektiert es eine ganze Reihe von Petroleen, in denen sich Theresa May und die britische Regierung befinden. Erstmal war es natürlich ein Versuch, den Trump dazu zu gewinnen, dieser These zuzustimmen, also quasi Russland zu beschuldigen. Und interessanterweise schreibt der Guardian heute, dass also Theresa May mit Trump telefoniert hat und da große Schwierigkeiten hatte, Trump zu überzeugen, dass Russland dafür verantwortlich ist. und schließt dann mit der interessanten Überlegung, dass das vielleicht daran liegen könnte, dass Trump immer noch sehr wütend ist über diese ganze Russiagate-Affäre, wo ja dieser britische sogenannte ehemalige MI6-Agent Christopher Steele die entscheidende Rolle gespielt hat. Also warum soll Trump jetzt mit dem britischen Geheimdienst kooperieren gegen Russland, wenn derselbe britische Geheimdienst gerade über ein Jahr oder ja, schon fast 2 Jahre lang versucht hat, gegen Trump vorzugehen, zuerst als Kandidat und dann als er schon im Amt war. Also das ist alles wirklich eine schlechte Situation. Dann natürlich ist es wirklich ein Versuch, des alten untergehenden Paradigmas nochmal irgendwie die Oberhand zu gewinnen. Und Theresa May ist ja auch damit konfrontiert, dass die Wahlaussichten von Jeremy Corbyn, also dem Führer der Labour-Partei, extrem gut stehen, dass er der nächste Prime Minister wird. Und der ist natürlich auch für eine vernünftige Beziehung zu Russland. Also von jedem Standpunkt ist es wirklich wahrscheinlich ein Boomerang für Theresa May, was natürlich nichts daran ändert, dass Macron und Merkel nichts Eiligeres zu tun hatten, als ihre totale Solidarität mit Frau May zu bekunden, was wirklich sehr, sehr problematisch ist. Also das ist eine absolut eigentlich eine unverfrorene Operation, der Versuch irgendwie die Thematik vollkommen zu ändern, eine neue Eskalation gegen Russland einzufädeln. Und also ich kann nur sagen, da muss eine ordentliche Untersuchung her. Und bevor das nicht abgeschlossen ist, sollte wirklich kein Mensch da sich irgendwie äußern, was Russland angeht. Sondern alles wirklich deutet darauf hin, dass das eine Dirty Tricks Operation des britischen Geheimdienstes ist. Und das cui bono liegt ganz klar auf der Seite der Briten und nicht auf der Seite Russlands.
Man muss ja auch recht vorsichtig sein, weil die Gefahr ja immer besteht, dass man sich doch recht schnell an so einen Modus gewöhnt, wo solche Anschuldigungen erstmal verbreitet werden und die Frage nach Beweisen, Faktenlage, auch Intentionen, Absichten, auch tatsächlichen Motiven, die wird entweder gar nicht gestellt oder fällt dann irgendwo hinten runter. Das haben wir ja zum Beispiel gesehen im Falle dieser Vorwürfe, dass Syrien, das ist ja mehrmals passiert, Giftgas eingesetzt haben soll gegen die eigene Bevölkerung. Dinge, bei denen dann die Beweislage nie ganz klar war, die dann aber irgendwann aus dem Bewusstsein verschwinden. Wie hat man denn von russischer Seite jetzt reagiert auf diese Lage? Denn das ist ja, also ich meine, die werden ja, ja, lassen wir es mal so, was weißt du darüber? Wie hat man von Russland reagiert darauf? Und gibt es also da vielleicht sogar schon ähnliche Einschätzungen wie die, die du eben abgegeben hast?
Ja, der ehemalige Chef des FSB hat im Grunde auch die Vermutung ausgesprochen, dass es quasi eine Komplizenschaft des britischen Geheimdienstes gibt. Lavrov hat, wie ich schon sagte, verlangt, dass Proben, also Materialproben geliefert werden. Und Putin hat eigentlich ganz gelassen das Ultimatum verstreichen lassen, was natürlich nicht ausschließt, dass die Briten noch irgendwas machen. Also die könnten zum Beispiel russische Diplomaten ausweisen oder Konten einfrieren oder da gibt es ja noch eine ganze Reihe Möglichkeiten. Also das muss man jetzt mal abwarten. Aber ich denke mal, eine wirkliche Untersuchung ist die absolute Voraussetzung, ehe irgendwelche Maßnahmen da gerechtfertigt sind.
Ich hatte gerade, ich glaube gestern oder vorgestern, einen Artikel kurz gelesen, der sich beschäftigte mit der Tatsache, dass der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses ja jetzt in Kürze wohl diesen ganzen Bericht vorstellen wird. Die haben sich ja über ein Jahr beschäftigt mit der Frage, hat Russland die US-Wahl beeinflusst, sich eingemischt, Kollusion. Und es ist eigentlich nichts dabei rausgekommen. Bemerkenswert war an dem Fall, dass der ganze Artikel, er war kurz, aber war im Grunde so geschrieben, dass es ja offensichtlich so kommen musste, denn der US-Kongress ist ja von den Republikanern dominiert und es hatte allerlei so mitschwingende Vorwürfe, dass die ja ohnehin alle zu Trump halten würden, an der Wahrheit nicht interessiert sind. Und dass man, was für mich ein bisschen absurd klang, dass man in gewisser Weise sagt, die Republikaner an sich, denen man diesen Vorwurf, glaube ich, in der Vergangenheit sicherlich nicht gemacht hätte, würden hier decken, dass Russland sich in die internen Angelegenheiten der USA einmischt. Also ein Vorwurf, der vor kurzem noch sicherlich als viel absurder erschienen hätte, als es jetzt der Fall ist. Was sagst du denn zu dem, was der Devin Nunes da bis jetzt zumindest hat durchblicken lassen über die Ergebnisse dieser Untersuchung?
Ja, die Untersuchung ist jetzt abgeschlossen, dauerte, wie gesagt, über ein Jahr. Und die haben also offiziell erklärt, keine Kollusion mit Russland. Und damit müsste der Fall eigentlich abgeschlossen sein. Aber wenn man die Medien heute in Deutschlandfunk und ähnliche sich angehört hat, dann klang das genau umgekehrt. Also dass eigentlich die Demokraten jetzt umso mehr den Vorwurf erheben, dass das so ist. Aber Tatsache ist, dass der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses den Fall abgeschlossen hat. Mit dem Ergebnis keine Kollusion. Also sieht man, die Hysterie von einem ganzen Jahr war also ein absoluter Nothing-Burger, wie in Amerika das so neuerdings heißt. Was allerdings wirklich interessant ist, und das würde ich unseren Zuschauern, also Ihnen, dringend mal empfehlen. Es gibt also eine neue Organisation in den USA, die besteht aus 68 Mitgliedern der Obama-Administration. Das sind also alle führenden Leute aus dem State Department und anderen Ministerien. Und die erklären also quasi trotzdem nochmal absolut eine Kriegserklärung gegen Trump. Es ist völlig klar, die zielen nach wie vor auf die Amtsenthebung. Aber vor allen Dingen, wenn man den Tonfall gegenüber Russland und China hört und liest, dann ist wirklich klar, wer ist die Kriegstreiberpartei in den USA. Ich würde also Ihnen wirklich vorschlagen, weil in Deutschland ja immer noch einige Leute vollkommen nostalgisch sind, was Obama angeht, dass man sich das wirklich mal anguckt, weil das sind die Leute, die auf Konfrontation mit Russland und China hin orientieren, und das sind die Gegner von Trump. Und umgekehrt, Trump hat ja einiges an Politik gemacht, was genau in die Richtung der Verhandlung und der Diplomatie mit Russland und China ging. Und es wäre wirklich an der Zeit, dass die Leute mal ihr Urteil und ihr Vorurteil da revidieren. Und die beste Medizin ist, dieses Dokument sich selber durchzulesen.
Richtig, aber es entgeht oftmals in der Diskussion irgendwie der Aufmerksamkeit. Offensichtlich kann ein US-Präsident, der natürlich in einem Amt ausgestattet ist, das ihm sehr viel Macht gibt, aber es ist trotzdem eine Person. Und so ein Präsident kann nicht allein regieren. Und das wollte ich nur mal voranstellen, denn jetzt sind wir ja sozusagen schon wieder in eine neue Situation gestoßen worden, wo jetzt allerlei Spekulation da ist, was hat hinter der Entlassung von Tillerson gesteckt, was hat Trump wirklich vor? Die eine Seite sagt, er will halt, er will die Hardliner nach vorne bringen, und dann wird natürlich geschaut auf die Person, die jetzt eben den CIA, die Leitung des CIA übernehmen wird. Aber was siehst du denn eigentlich in diesem Zug? Denn immerhin waren, das haben wir in den vergangenen Sendungen ja hier diskutiert, in den letzten paar Wochen waren ja doch merkliche Fortschritte erzielt worden, vor allen Dingen mit Blick auf Nordkorea, also in der Außenpolitik. Und das ging ja sogar so weit, dass Trump ja einem Treffen mit Kim Jong-un zugestimmt hat, dass er das also machen würde. Also wie siehst du diesen Zug jetzt der Entlassung von Außenminister Tillerson?
Naja, es war schon seit einer Zeit immer wieder durchgedrungen, dass die beiden inhaltliche unterschiedliche Positionen haben in Bezug auf verschiedene außenpolitische Fragen. Und also erstmal hat Trump Tillerson nicht informiert, dass er dieses Treffen mit Kim Jong-un will, weil da eben Differenzen offensichtlich existieren. Dann hat Tillerson noch, als er in Afrika war, die Theresa May sofort unterstützt, was natürlich also wirklich sehr, sehr fragwürdig ist und wirklich problematisch. Aber vielleicht der wichtigste Grund, oder was von meinem Standpunkt wirklich ein positiver Grund ist, dass der jetzt da entlassen ist. Er hat nämlich auf seiner Afrika-Reise genau das gemacht, was wirklich also zu befürchten war, aber wo ich gesagt habe, da muss man gucken, das wird ein Lackmustest, Und zwar hat er jedes einzelne afrikanische Land, mit dem er zu tun hatte, vor der Zusammenarbeit mit China gewarnt. Also das ist wirklich völlig absurd. Also China hat jetzt so viele Durchbrüche gemacht. Wir haben über die Eisenbahn gesprochen oder die Eisenbahnen. Wir haben über das Transaqua-Programm gesprochen, was gerade eben beschlossen wurde von allen Ländern, die mit dem Lake Chad was zu tun haben. Das war also ein riesen positiver Durchbruch. Und das Offensichtlichste wäre gewesen, wenn Tillerson gesagt hätte, wir beteiligen uns an all diesen Programmen, damit es schneller vorangeht. Aber dann hinzugehen und vor der Zusammenarbeit mit China zu warnen, zeigt wirklich, dass er in einem alten geopolitischen Schema total drin ist. Von daher braucht man ihm wirklich keine Träne hinterher zu weinen, weil da ist wirklich eine Position. Man weiß jetzt natürlich nicht genau, was Pompeo machen wird, aber es wird halt gesagt, dass er dem Trump nicht widerspricht. Dann natürlich alle möglichen Befürchtungen, um Gottes Willen, jetzt hat der Trump nur Ja-Sager um sich rum, aber vielleicht hat er ja dann wirklich freie Hand, einige seiner anderen Wahlversprechen durchzusetzen, was er ja schon in einigen Fällen gemacht hat. Also von daher denke ich, ist es keine Sache, über die man irgendwie besorgt sein müsste, dass der Tillerson jetzt weg ist.
Vielleicht für den Hintergrund wäre es an der Stelle, möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, es gibt ja momentan eine fortlaufende Serie von Präsentationen und Diskussionen. Die hattest du angefangen am 10. Februar. Das ist eine Reihe, die auf Englisch läuft. Ich will also einfach nur diejenigen ermuten, die der englischen Sprache so weit mächtig sind, dass sie solchen Diskussionen folgen können, sich das unbedingt anzuschauen. Das läuft über die Webseite discover.larouchepack.com. Man muss sich registrieren, um Zugang zu haben. Aber gerade die letzte Präsentation zur Frage von der Philosophie der Geopolitik finde ich in diesem Punkt hier ganz entscheidend, weil ja oft eben quasi das wichtiger ist, wie man denkt und nicht so sehr, welche Fakten sich das Denken dann so zurechtbiegt, dass es eben dem der Sicht, die man da hat, entspricht. Das können wir hier jetzt leider nicht vertiefen. Aber ich würde doch in dem Fall nochmal nachfragen. Wir hatten, also gerade am Anfang des Monats hat Putin diese Rede zur Lage der Nation gehalten, hat auf neue, unter anderem eben auch auf neue Waffensysteme hingewiesen, obwohl er ja einen Großteil der Rede mit etwas sich beschäftigt hat, was hier kaum thematisiert wird, nämlich mit der Verbesserung des Lebensstandards der Russen und dem, was noch getan werden muss. Und du weißt in demselben Zusammenhang, du hast ja einen Artikel geschrieben über den Sputnik-Schock, den das eigentlich auslöst. Und du weißt vor allen Dingen darauf hin, dass eben hier wir in einem völlig neuen Paradigma sind, also quasi als ob man im Westen noch nicht gemerkt hat, dass die eigene Zeit irgendwie jetzt falsch geht oder, also ich will nicht sagen abgelaufen ist, aber irgendwie läuft die Uhr falsch. Also vielleicht kannst du darauf nochmal kurz eingehen, dass da also, ja, was das eigentlich bedeutet von Seiten Russlands, von China, dieses neue Paradigma.
Ja, also es war ja in China gerade die zwei Sitzungen des Nationalen Volkskongresses und der konsultativen Veranstaltung. Ich habe den genauen Titel jetzt nicht. Und da wurde also nochmal von dem chinesischen Außenminister Wang Yi betont, welche enormen Fortschritte die neue Seidenstraße macht. 140 Nationen kooperieren in der einen oder anderen Form damit und hat also einen Riesenerfolg. Also zum Beispiel hat der Handel zwischen China und den Staaten, die mit der Belt and Road Initiative, also der Seidenstraßeninitiative, kooperieren, im letzten Jahr um 18% zugenommen und ist also insgesamt, also zum Beispiel hat China ja ein Programm für die Verbesserung der Umwelt und ein Professor der Direktor der Chicago Universität hat also gerade gesagt, es gibt kein historisches Beispiel, wo ein Land mit solcher Geschwindigkeit für eine Verbesserung der Luftqualität gesorgt hat und insgesamt die Parameter verbessert. Und natürlich einhergeht damit ein kontinuierlicher Anstieg der Lebenserwartung der Chinesen. Und das ist natürlich jetzt im totalen Gegensatz zu den USA, wo das Center for Disease Control gerade bekannt gegeben hat, dass für das zweite aufeinanderfolgende Jahr die Lebenserwartung in allen Kategorien in Amerika fällt. Männer, Frauen, Schwarze, Weiße, Hispanics. Und das ist natürlich, und das auch in Altersgruppen, Leute in ihren 20ern, ihren 30ern, 40ern. Und das hängt zusammen mit Selbstmordraten, Mordraten, Abhängigkeiten, Leberzirrhose, Drogenabhängigkeit. Also alles Dinge, die aus einem negativen Lebensgefühl kommen. Und ich denke mal, der Geist der neuen Seidenstraße, die Idee, dass die Menschheit wirklich in ein vollkommen neues System von internationalen Beziehungen zueinander sich entwickelt und natürlich durch die russisch-chinesische strategische Partnerschaft da auch Biss dahinter ist. Deshalb, man muss, also wenn man jetzt über neue Seidenstraße spricht, muss man immer dazu sehen, dass Putin quasi als Reaktion auf die einseitige Aufkündigung des ABM-Vertrags durch die USA jetzt ein Waffensystem entwickelt hat, was die ganzen Raketenabwehrsysteme obsolet macht und auch das Vorrücken der NATO-Truppen an die russische Grenze bedeutet jetzt nicht viel, weil zum Beispiel die verschiedenen Waffengattungen, die Teil dieses neuen Systems sind, also diese extrem schnelle Rakete, die mit Mach 20 da durch die Luft fliegt und die extrem manövrierfähig ist, die also nicht mehr auf ballistische Flugbahnen fixiert ist, sondern im Grunde deshalb das Raketenabwehrsystem ausmanövrieren kann. Die ist jetzt in Serienproduktion. Dann natürlich das nuklear angetriebene Marschflugkörper, was der Westen auch nicht hat. Und es wurde also gerade vom russischen Verteidigungsministerium gesagt, dass die Laserwaffen schon bereits also benutzt werden. Die sind also schon quasi im Einsatz. Also mit anderen Worten, der Westen sollte sich wirklich mal grundsätzlich Gedanken machen, dass die Konfrontation mit Russland und China wirklich ein Schuss ins eigene Knie ist, sondern es ist doch offensichtlich, dass irgendetwas im Westen vollkommen schief läuft. Wir haben die Gefahr von einem neuen Finanzkrach. Also ich habe gerade jetzt von einem Top-Insider nochmal im Gespräch erfahren, dass alleine die sogenannten Over-the-Counter-Derivate, also die nicht börslich gehandelten Derivatkontrakte, 570 Billionen Dollar umfassen. Also das muss man sich mal vorstellen. Und die BIS hat ja, also die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, hatte ja schon vor einer Weile gesagt, also die offiziellen Derivate sind irgendwo bei 700 Billionen. Wenn man dann nochmal diese nicht börslich gehandelten Derivate dazu nimmt, dann sieht man eigentlich, auf was für einem ungeheuren Vulkan wir sitzen. Und das ist eine der absolut dramatischen Umstände mit dem Brexit, weil befürchtet wird, dass wenn Großbritannien quasi nach dem Brexit nicht mehr Teil der EU und damit nicht mehr der Regulierung von verschiedenen Institutionen der EU ist, aber der Großteil dieser Derivate in London gehandelt wird, dass dann wirklich eine sehr, sehr problematische Situation entsteht. Also es ist etwas fundamental nicht in Ordnung mit dem neoliberalen System. Und offensichtlich, das wurde auch schon von Bloomberg und anderen Kommentatoren festgestellt, ist ja die ganze Theorie, dass das kommunistische China kollabieren wird und explodieren und implodieren wird, ist ja offensichtlich nicht wahr, sondern die chinesische Wirtschaft und die chinesische Außenwirtschaft funktioniert wunderbar. Also mit anderen Worten, man sollte vielleicht wirklich noch mal eine grundsätzliche Diskussion haben. Was sind die Kriterien, die zu einer funktionierenden Wirtschaft führen? Und was ist nur die Spaltung zwischen Reich und Arm, die immer größer wird mit dem neoliberalen Modell und dann eben zu solchen Sachen führt wie Armut in Deutschland, Kinderarmut, Streit um Tafel, Verteilung von Nahrungsmitteln. Das sind doch alles absolute Indikatoren, dass mit unserem System was fundamental nicht stimmt. Wir brauchen eben eine Debatte und unsere Programmatik ist ja sehr, sehr klar. Glass-Steagall, Kreditsystem, Nationalbank, Kooperation im Bereich der Kernfusion, im Bereich der Raumfahrt mit Russland, China und den anderen Nationen und dann eben volle Kooperation mit der neuen Seidenstraße, weil das ist das Paradigma der Zukunft. Und darüber brauchen wir eine öffentliche Debatte.
Bevor wir uns nochmal Deutschland zuwenden, wollte ich eine Sache noch ansprechen, und zwar leider, muss man ja sagen, verlässt uns das Thema Syrien überhaupt nicht, und obwohl es ja jetzt doch durchaus immer wieder Fortschritte gegeben hat, den Krieg zu beenden, auch die Rückkehr von geflüchteten Syrern zu ermöglichen, in die Diskussion auch zu bringen, dass das Land aufgebaut wird. Das waren nun alles sicherlich nicht Dinge, die vorrangig Initiativen aus dem Westen waren, sondern da haben ja ganz andere Länder auch eine Rolle gespielt. Russland, Iran, die Türkei und auch durchaus China. Aber jetzt gab es also doch wieder einen Fall durch die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, wo im Grunde man ja den Eindruck bekam, sehr deutlich, dass hier eigentlich wieder fast über Nacht ein Krieg vom Zaun gebrochen werden sollte in einer ganz neuen Dimension, der dann eben tatsächlich zu dem führen würde, wovor wir lange gewarnt haben, dass nämlich die USA und Russland direkt aufeinandertreffen würden. Hat das ähnliche Gründe wie die du eingangs geschildert hast, warum jetzt dieser Fall von Skripal dort von Theresa May so hochgekocht wird?
Ja, das ist leider so, dass diese Frau Haley ganz offensichtlich aus demselben Stall kommt wie schon vorher Samantha Powers und Susan Rice und Condoleezza Rice. Also es gibt so einen bestimmten Frauentyp in den USA, die also genau immer nach diesem Schema F da provozieren. Das ist zum Glück nicht das, was Trump repräsentiert, aber vielleicht ist ja ihr Posten auch irgendwie nicht mehr von allzu großer Dauer. Es war ja die Situation, dass in Ost-Ghuta die ersten Zivilisten da abtransportiert werden konnten, Verwundete. Eigentlich war das auf einem ganz guten Weg. Und dann hat die Frau Haley halt gedroht, notfalls, dass das amerikanische Militär auch Damaskus bombardiert. Und das wurde natürlich extrem scharf zurückgewiesen von dem russischen Generalstabschef Gerasimov, der also gesagt hat, wenn das Leben von russischen Soldaten in irgendeiner Weise bedroht würde, würde Russland also die absolut entsprechende Antwort liefern. Also das ist absolut eine ganz gefährliche Situation, weil eben, wie du schon sagtest, es ist leider nicht so, dass die Politik in den USA in allem die Ausführung von dem wäre, was Trump sagt, sondern man hat halt diese Neocons überall sitzen. Und also man muss wirklich da auf der absoluten Hut sein, weil die Welt ist noch nicht in sicheren Gewässern.
Etwas positiver möchte ich auch noch einschieben, klang ja möglicherweise die Bemerkung, die der Verteidigungsminister Mattis gemacht hat mit Bezug auf Afghanistan, diesen Konflikt anders zu beenden, als es eben seit Bush und dann auch unter Obama gemacht worden ist, nämlich wo es immer nur hin und her ging zwischen Truppenaufstockung und teilweise Truppenabzug, sondern jetzt tatsächlich die Frage einer stabilen Regierung, unter anderem auch unter Einbindung der Taliban. Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, das ist sehr wichtig. Das ist also schon eine 180-gradige Kehrtwende der Politik der USA in Afghanistan in den letzten 16 Jahren. Und Mattis hat also erklärt, dass ein Sieg in Afghanistan möglich sei, allerdings nicht in militärischer Hinsicht, sondern eben durch eine Aussöhnung der Regierung mit der Taliban. Und das ist ja nun eine Position, die schon seit langem von Russland und dem Iran vertreten wird. Und man könnte also nur wünschen, dass das zustande kommt. Und es waren ja schon viele Anstrengungen, dass eben Afghanistan nur im Rahmen der neuen Seidenstraße überhaupt zur Ruhe kommen kann. Das heißt, nur wenn dieses Land wirklich wirtschaftlich aufgebaut wird und eine Perspektive da entsteht. Also das könnte jetzt in der Tat dann so kommen.
Gut, ich weiß, dass es heute am 14. März definitiv gute und wichtige und freudevolle Dinge zu feiern gibt. Von meinem Standpunkt ist die Wahl von Merkel zur Kanzlerin keiner davon. Aber immerhin muss man auch sagen, jetzt haben wir zumindest eine Regierung und eine Kanzlerin. Wie blickst du denn gerade drauf? Was denkst du von dieser zukünftigen Regierung, beziehungsweise was erwartest und forderst du eigentlich von ihr?
Naja, es war ja ein äußerst knappes Ergebnis, nur mit 9 Stimmen Mehrheit, 364 Stimmen von 399, die die GroKo eigentlich hätte. Das heißt, 35 Mitglieder dieser GroKo haben nicht für Merkel gestimmt. Vielleicht waren es ja auch andere Vertreter anderer Parteien, die gegen sie gestimmt haben oder für sie gestimmt haben. Vielleicht waren es noch mehr in der GroKo, die dagegen waren. Das weiß man natürlich nicht. Aber es ist ein schwaches Ergebnis. Und ich habe überhaupt noch nie eine neue Regierung mit derartig freudlosen Kommentaren ins Amt kommen sehen, dass es keine Zukunft hat und alles nur rückwärtsgewandt. Das ist leider so. Ich meine, die Personen, die da jetzt sind, also da ist keiner von denen, der irgendwie eine Vision hätte oder herausragend durch irgendwelche kreativen Leistungen, sondern das Mittelmaß, was wir leider in Deutschland seit langer, langer Zeit erleben, setzt sich da eben fort. Nichtsdestotrotz haben diese Leute jetzt eine Verantwortung. Frau Merkel hat zum 4. Mal den Amtseid geleistet, dass sie dem Wohl des deutschen Volkes dienen will. Das soll sie jetzt mal tun. Das wäre wirklich eine gute neue Entwicklung. Und das würde eben bedeuten, dass sie wirklich diese Schere von Reich und Arm überwinden hilft, dass sie der neoliberalen Politik absagt, dass sie diese Politik der diese mangelnde diese Demokratie, das Demokratiedefizit in der EU bekämpft, indem die Souveränität eine größere Rolle spielt und natürlich vor allen Dingen, dass was tut in Bezug auf den drohenden Finanzkrach, Glass-Steagall einführt und vor allen Dingen, dass sie diese absolut absurden Vorwürfe gegen Russland und China beendet. Das alles erwarte ich nicht, dass sie das tut, aber wir sollten die öffentliche Debatte in Deutschland trotzdem darüber haben, weil je mehr Bürger mündige Staatsbürger sind und sich über diese Themen informieren und einschalten und Forderungen stellen, desto besser. Und ich glaube, dass das jetzt wirklich das Allerwichtigste ist, was Sie, unsere Zuschauer, tun können. Deshalb nochmal meine Bitte, unterstützen Sie unsere Arbeit in vielfältiger Hinsicht. Werden Sie aktiv, verbreiten Sie diese Sendung, verbreiten Sie unsere Webseite, helfen Sie uns, Veranstaltungen zur neuen Seidenstraße und anderen wichtigen Themen zu machen. Und das ist, glaube ich, das Beste, was man im Augenblick mit dieser neuen Regierung tun kann.
Vielen Dank, Helga. Vielen Dank an die Zuschauer, Zuhörer oder Downloader. Und hoffentlich hören und sehen wir uns dann in der kommenden Woche wieder an dieser Stelle. Bis dahin.
Ja, tschüss, bis nächste Woche.